Das Thema Produktsicherheitsverordnung ist gerade überall präsent in unserer Online-Shop-Welt. Ich bekomme unfassbar viele Fragen dazu. Ich kriege ganz, ganz oft an ganz vielen Stellen mit, wie viel Unsicherheit mit dem Thema Produktsicherheitsverordnung herrscht. Und wir sind ja hier, wir haben jetzt Anfang Dezember und wir stehen ja so ein bisschen kurz davor, dass dieses Thema, was in letzter Zeit eben immer präsenter wird, auch wirklich in die Umsetzung geht. Und weil ich keine rechtliche Kompetenz habe, sondern euch nur zum Thema Onlineshop allgemein beraten kann, habe ich mir heute hier in dem Podcast eine Unterstützung geholt. Hallo und herzlich willkommen bei Mach dein Ding, deinem Erfolgspodcast für Onlineshops und kreative Unternehmen. Ich bin Ramona, dein Host, und freue mich mega, dass du hier bist. Und zwar ist heute die Sandra hier. Die Sandra ist meine, ja, Rechtsexpertin, würde ich sagen. Die habe ich heute hier in den Podcast eingeladen, damit sie rechtlich wirklich fundiert euch Auskunft geben kann zum Thema Produktsicherheitsverordnung. Und ich würde sagen, bevor wir ins Thema heute reinstarten, liebe Sandra, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Möchtest du vielleicht für den Anfang einmal etwas zu dir sagen? Wer bist du? Was machst du? Erzähl.
Hey Ramona, hallo, ich freue mich total hier zu sein. Danke für die Einladung und ja, ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Sandra Straub, ich bin Rechtsanwältin und Datenschutzbeauftragte und ja, ich unterstütze selbstständige Unternehmen in allen Fragen rund ums Thema Recht und Datenschutz sozusagen. Meine Kanzlei ist in Stuttgart, aber ich berate natürlich auch deutschlandweit, gar kein Thema. Und heute darf ich ja ein paar Dinge zur neuen Produktsicherheitsverordnung erzählen. Da freue ich mich auch schon darauf, dass ich da hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkel oder in diese Fragenwelt bringen kann.
Mit Sicherheit. Vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Und ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich mich nicht einfach nur in mein stilles Kämmerchen gesetzt habe und mir überlegt habe, was könnte ich dich heute fragen, Sandra, sondern ich habe in meinem Newsletter, bei Instagram und an anderen Stellen dazu aufgerufen, hey, stellt mir doch wirklich mal eure konkreten Fragen. Was ist gerade unklar zum Thema Produktsicherheitsverordnung? Die Fragen habe ich auch mitgebracht. Die ähneln sich tatsächlich ganz, ganz häufig. Also sind häufig die gleichen Fragen, die unklar sind. Aber bevor wir reinstarten, magst du vielleicht einmal erzählen, was ist denn das überhaupt und ab wann muss ich das tun und gibt es da irgendwie Übergangsfristen? Bring ein bisschen Licht ins Dunkle. Was? Wovon sprechen wir?
Wovon sprechen wir? Ja, das macht absolut Sinn, dass wir damit starten, weil okay, wir sprechen, wir haben es schon angedeutet, von der EU-Produktsicherheitsverordnung. Auch wieder so ein ganz kurzes Wort typisch bei uns. Oder GPSR. Das ist eine neue Regelung, die ab dem 13. Dezember 2024 in Kraft tritt. Also wie du schon gesagt hast, ganz, ganz bald. Wir sind Anfang Dezember, so knapp 2 Wochen ist noch Zeit bis dahin. Dann tritt die in Kraft und diese Verordnung, die ersetzt die schon geltende Produktsicherheitsrichtlinie und im Wesentlichen hat die Verordnung das Ziel, dass sie sicherstellt, dass Verbraucherprodukte nur dann in den Verkehr gebracht werden, wenn sie sicher sind. Ja, also ich meine, das ist Schutz zum Schutz so grundsätzlich. In Bezug auf Übergangsfristen, nein, hier kommt die schlechte Nachricht. Es gibt keine Übergangsfristen. Also zum Stichtag 13.12. müssen alle Anforderungen, die die Produktsicherheitsverordnung jetzt auferlegt, sage ich mal, auch erfüllt werden von den Shopbetreibern. Und es ist so ein bisschen die Frage, das gibt die Verordnung an sich nicht wirklich her, ob auch Produkte, die davor schon, also zum Beispiel am 12.12.2024 schon auf dem Markt angeboten werden, ob auch die dann den Anforderungen der GPSA oder beziehungsweise der Produktsicherheitsverordnung eben entsprechen müssen. Da gibt es keine konkreten Vorgaben in der Verordnung, aber man kann das eigentlich so auslegen, dass für diese Produkte die Produktsicherheitsverordnung noch nicht oder nicht anzuwenden ist, ja. Also alles, was ihr schon released und verkauft habt vor dem 13.12., könnte theoretisch so bleiben und muss nicht die weiteren Anforderungen erfüllen. Ah. Aber Achtung, wenn ihr auf Plattformen wie Amazon oder sowas verkauft, da könnt
oder
ihr
Etsy.
Wieder, oder Etsy. Mhm. Etsy weiß ich tatsächlich gar nicht konkret. Bei Amazon weiß ich es, dass Amazon darauf Wert legt, dass egal ob davor oder danach schon verkauft wird, die Anforderungen eben erfüllt sind. Ich denke, da wird denen halt das ein bisschen zu aufwendig sein, zu kontrollieren, ab wann ist, wird dieses Produkt angeboten oder. Die sagen, ab da müssen alle Produkte, die ihr bei uns verkauft, die Anforderungen erfüllen. Genau.
Okay, das ist super spannend. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, hey, ich beschäftige mich jetzt einmal mit dem Thema und ich muss es ja sowieso für alle, also ganz sicher für alle machen ab dem Tag, würde es jetzt auch nicht schaden, wenn ich es für die mache, die es davor schon gab.
Genau, weil du musst dich eh, wie du sagst, damit auseinandersetzen. Kannst ja vielleicht mit denen beginnen, die du jetzt neu reinpackst und das peu à peu aufarbeiten, aber ist natürlich auch ein bisschen schöner, wenn deine Produktbeschreibung im Shop ähnlich aussieht wie die vom anderen Produkt, ja, dass es nicht so alles Kraut und Rüben ist. Von daher würde ich da schon dazu raten, ja.
Okay,
und du bist
spannend.
Halt auch aus der Thematik raus, du musst nicht nachweisen können, wann du denn das Produkt, also weißt du, deswegen
ja, genau,
machst du einmal und gut
genau.
ist.
Okay. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, für welche Produkte gilt es? Haben jetzt da auch schon mal eine Empfehlung gesagt, okay, mach's vielleicht doch lieber für alle, wenn du jetzt eh schon einmal machst. Gibt es denn irgendwelche Unternehmer, irgendwelche Shops? Also wir haben ja schon gesagt, okay, es gilt für Shops, es gilt auch für Plattformen, wie Amazon haben wir jetzt erwähnt, Etsy haben wir erwähnt. Gibt es denn irgendwelche Personengruppen, irgendwelche Arten von Personen, von Shopbetreibern, die es nicht betrifft? Oder müssen das tatsächlich einfach grundlegend alle machen, die etwas verkaufen online?
Das wäre sehr toll, wenn man sagen könnte, für die nur 200 Euro im Jahr Umsatz machen oder wie auch immer, also Kleinunternehmer oder für Etsy-Shop-Betreiber oder würde es nicht gelten. Aber auch da habe ich leider jetzt nicht die super positive Antwort oder Nachricht. Leider gilt die Produktsicherheitsverordnung für alle Wirtschaftsakteure. Also für alle Wirtschaftsakteure, die Verbraucherprodukte auf den EU-Markt bringen. Ja, das sind Hersteller, das sind Händler, das sind Importeure, weil wenn wir nochmal zurück überlegen, ich hatte gesagt, diese Verordnung dient dem Schutz der Verbraucher am Ende des Tages. Ja, oder es soll die Sicherheit der Produkte sicherstellen. Ja, und das ist der Hintergrund und deshalb gibt es leider auch keine Ausnahmen dazu, wer nicht betroffen ist. Also auch Etsy-Shops, Kleinunternehmer, egal wie groß euer Unternehmen ist oder wie klein, entscheidend ist nur, dass die Produkte für Verbraucher bestimmt sind und dann treffen euch leider auch diese Pflichten hier.
Okay, und Verbraucher, was heißt Verbraucher konkret? Also wenn ich jetzt beispielsweise es haben ja auch viele, einen B2B und B2C-Shop, der vielleicht sogar auch getrennt ist, muss ich dann die Regeln, was wir konkret machen müssen, da kommen wir gleich nochmal drauf, muss ich das auch in diesem B2B-Shop, also für Händler, muss ich die auch dort umsetzen oder wirklich nur für die Verbraucher?
Ja, weil der Anknüpfungspunkt ist nicht der Käufer oder die Zielgruppe, sage ich jetzt mal, sondern der Anknüpfungspunkt ist das Produkt. Wenn das Produkt am Ende von Verbrauchern genutzt werden kann, dann ist diese Verordnung eben einschlägig und anwendbar.
Ja,
also egal, ob du das im B2B jetzt erstmal verkaufst, weil du bist Großhändler und verkaufst an Lieferanten, ja, oder an kleinere Händler und die verkaufen es dann an Endkunden. Also dann hast du zwar einen B2B-Shop und deine Kunden haben einen B2C-Shop, aber das ist völlig egal, weil der Anknüpfungspunkt das Produkt selbst ist und das muss sicher sein. Also man muss immer wieder sich klar machen, warum soll es diese neue Verordnung geben. Diese Verordnung soll schützen, dass nur sichere Produkte auf den Markt kommen. Also weiß man auch, eigentlich ist es egal praktisch wer, wie, wo, was, sondern, oder nee, das was ist nicht egal, sondern das was ist ja das Produkt.
Ja.
Aber wer, wie ist egal in dem Fall. Das Produkt muss sicher sein. Und dafür müssen diverse Personen eben einstellen. Zum einen der Händler, aber natürlich der Hersteller ohnehin, genau.
Okay. Und wenn ich aber, jetzt kommen wir nochmal zu einer Ausnahme, es tut mir leid, mir fällt gerade so viel ein. Wenn ich jetzt aber tatsächlich rein B2B verkaufe, also zum Beispiel, ein Beispiel, was mir direkt in den Kopf schießt, ich verkaufe schöne Deko für Kaffeeläden zum Beispiel, also für, wo ich, oder für Gastronomie. Also das heißt, die hängen sich das an die Wand, das ist vielleicht eine Tafel, wo ich irgendwie was draufschreiben kann. Also das quasi nicht an den Endkunden weiterverkauft wird, würde ja dann in diesem konkreten Fall, ich habe dir die Frage vorab nicht gestellt, ich hoffe, du, es ist trotzdem
völlig
in Ordnung.
Völlig fein, ich überlege nur gerade, genau.
Ja, aber also nach der Regel würde, also ohne dass ich mich da jetzt auskenne, du bist die Fachfrau, würde das ja dann quasi dafür nicht gelten.
Doch, weil es auch wieder an das Produkt angeknüpft werden muss. Also ob du jetzt das B2B oder B2C verkaufst, ist ja egal. Ich könnte die Tafel ja auch an Mütter verkaufen, die zu Hause nutzen, um mit ihren Kindern Schreiben zu üben. Von daher, wie gesagt, Anknüpfungspunkt ist wiederum das Produkt, egal wie der Handelsprozess läuft, der Verkaufsprozess läuft.
Ja. Okay. Perfekt. Okay, jetzt fallen mir keine komischen Konstellationen mehr ein.
Kommt noch was.
Wer weiß. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, es gilt quasi für alle, die irgendwie Job haben, die irgendwie was verkaufen. Was heißt denn das jetzt aber konkret? Also wir haben jetzt schon verschiedene Wörter gehört. Sicherheit ist irgendwie im Vordergrund, was ja grundsätzlich auch absolut sinnvoll ist und absolut wichtig, gerade in Zeiten von Temu und Co. ist es ja wirklich auch was, wo man sich ja dadurch auch abheben kann. Und wir haben jetzt gerade auch wieder einen Fall bei einer Kundin gehabt, die tatsächlich einfach 1:1 kopiert wurde von einem Fake-Shop, sage ich jetzt mal, oder von einem Betrüger. Der Shop wurde ja kopiert und hat natürlich rechtliche Anforderungen nicht erfüllt. Deswegen ist es eben noch wichtiger, dass man da einfach gut aufgestellt ist. Und genau. Was heißt das denn jetzt konkret für mich? Was muss ich tun zum 13.12.?
Neben Weihnachtsgeschenken einkaufen, die du hoffentlich
ganz
schon
richtig
hast, für deinen Shop, für dein Business gibt's natürlich jetzt auch einiges zu tun, ja? Die Pflichten, die unterscheiden sich danach, was du bist. Ja, bist du Händler oder bist du Hersteller? Weil auch das kann sich durchaus noch ein bisschen ändern. Auch als Händler könntest du vielleicht Hersteller sein. Da sage ich gleich noch was dazu, welche Konstellationen darunter fallen könnten. Und beginnen wir vielleicht mit den Pflichten, die der Hersteller hat. Der Hersteller, das ist nämlich der größere Batzen, muss man ja wirklich sagen. Wobei auch diese Pflichten nicht komplett neu sind. Ja, manche Bereiche sind ja schon ziemlich reguliert gewesen, ja, Spielzeug, Kosmetik, Lebensmittel, da gibt es ja bislang eh schon ganz viele Kennzeichnungspflichten, Sicherheitshinweise und so weiter. Aber so grundsätzlich kommen eben auf Hersteller die Pflichten zu, dass sie eine Risikobewertung durchführen ihrer Produkte. Ja, sie müssen also potenzielle Gefahren identifizieren und müssen diese ganzen Ergebnisse auch dokumentieren und diese Dokumentation 10 Jahre aufbewahren. Dann müssen Hersteller die Produkte kennzeichnen, Typennummer, Chargennummer, Seriennummer und so weiter. Und sie müssen Angaben zu sich selbst, zum Hersteller eben machen, mit Name, Adresse und Erreichbarkeit und Sicherheitsinformationen bereitstellen, Gebrauchsanweisung, Warnhinweise und zwar in der Sprache des Landes, in dem praktisch das Produkt auch verkauft wird. Also es würde jetzt, weil du gerade Temu angesprochen hattest und wir jetzt vielleicht mal der chinesische Beipackzettel oder die chinesische Gebrauchsanleitung wäre nicht mehr in Ordnung, sondern die müsste, wenn das Produkt hier auf dem deutschen Markt verkauft werden würde, in Deutsch vorliegen. und eben eine langfristige Überwachung. Das ist wieder dieses, falls es irgendwelche Risiken oder Umsetzung der Risiken dann gibt, wenn sich die Sicherheitsrisiken verwirklicht haben, dann Rückrufaktionen, solche Sachen. Also das kennen wir ja schon eigentlich aus der Vergangenheit ein bisschen, aber das wird nochmal auch jetzt über die Produktsicherheitsverordnung nochmal ein bisschen strenger reguliert oder klarer geschrieben, sage ich mal. Und natürlich gibt es auch für Händler, wäre ja zu schön, wenn es das nicht gäbe, jetzt, auch noch Pflichten. Ja, das heißt, Händler, die müssen prüfen, ob die Produkte sicher sind, ob sie diese notwendigen Kennzeichnungen haben, nämlich diese Herstellerangaben zum Beispiel, ja, ob die Gebrauchsanweisungen oder so dabei liegen. Das ist jetzt Pflicht der Händler mit. Dann muss ein Händler reagieren, wenn er merkt, dass irgendwelche Sicherheitsprobleme mit den Produkten auftreten. Weil der Kunde kommt ja zunächst in der Regel an den Händler und sagt, hey, ich habe von dir das und das gekauft und da ist jetzt, was weiß ich, es explodiert oder so, ja.
Wow, direkt explodiert. So, wir nehmen kein kleines Beispiel, wir machen gleich explodiert. Ach, ja, klar. Schon. Ja, wenn schon, denn schon. Okay, genau. Ja, natürlich, geht zum Händler, klar.
Genau, dann geht es zum Händler. Dann muss der Händler natürlich dann die Kommunikation mit dem Hersteller auch aufnehmen, sage ich mal, genau, und die unsicheren Produkte aber auch aus dem Verkehr ziehen. Ja, man muss gucken, dass da nichts mehr weiter verkauft wird, weil man weiß ja nicht, was dahinter steckt. Ist es jetzt das eine Produkt gewesen oder ist es die ganze Charge oder ist es überhaupt das ganze Produkt? Solche Sachen kommen in Zukunft auf die Händler eben noch zu, on top. Und
das heißt aber auch, wenn ich jetzt vielleicht ganz kurz da reingrätschen darf, als Händler bist du schon einfach auch verpflichtet, nochmal genauer deine Zulieferer einfach zu überprüfen, ob die ihre, also es ist quasi deine Verantwortung, das zu überprüfen, ob die ihre Richtlinien einhalten, ob die ihre To-Dos einfach richtig umsetzen.
Ja, aber nicht im Sinne von, dass du bei denen ein Audit machen musst und da mal vor Ort hinfahren musst und gucken musst, ob da alles richtig geschieht. Also das ist eher der andere Weg, wo die dann die Lieferkette, sag ich mal, checken müssen. So ist es nicht in dem Fall. Mhm. Aber du als Händler musst dir bewusst sein, dass du für die Sicherheit der Produkte eben auch verantwortlich bist, die du verkaufst auf dem europäischen Markt oder auf deinem Markt. Und wenn du irgendwie erkennst, dass da Probleme bei den Produkten sein könnten, dann musst du auch tätig werden. Weil am Ende des Tages hältst auch du natürlich deinen Kopf dahin. Ja, auch du haftest dafür. Wenn da irgendwas passieren würde und man dir nachweisen könnte, dass du gewusst hast, dass dieses Produkt, das du in deinem Shop verkaufst, nicht sicher ist, dann kann es ganz schön teuer werden, ja.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf diese konkreten Schritte gehen, vielleicht können wir nochmal gemeinsam zusammenfassen. Du unterstützt mich hier bitte einmal nicht, dass ich irgendwas vergesse. Also wir haben jetzt sowas gehört wie, wir müssen bestimmte Nummern, müssen wir tatsächlich auch im Shop ausweisen oder zeigen.
Genau, du musst die Produktkennzeichnung muss auch für den Käufer ersichtlich sein, genau.
Im Shop dann zum Beispiel auf der Produktseite.
Ja.
Für jedes einzelne Produkt eine ganz klare, zugeordnete Nummer, die man selbst einfach für sein Sortiment einmal erstellt, sozusagen.
Zum Beispiel und ein Produktbild, eine Abbildung des Produktes, das ist auch ganz wichtig, das ist jetzt auch neu. Die muss auch vorhanden sein, ja. Also das ist, glaube ich, relativ einfach umzusetzen, weil du ja eh ein Foto von deinem Produkt meistens hast, ja, und dann nicht ein Foto von dir reinstellst und sagst, bitte kauf bei mir. Genau. Also das ist wichtig, dass das Produkt identifizierbar ist, um was es sich handelt, genau.
Okay, das heißt, habe ich bei diesem Produktbild irgendwelche Vorgaben? Also muss das irgendwie, keine Ahnung, also viele nutzen ja schon auch als erstes Produktfoto zum Beispiel in ihrem Online-Shop ein Bild, wo das Produkt schön in Szene gesetzt ist, vielleicht nochmal mit einem schönen Hintergrund. Das wäre aber auch in Ordnung. Das ist jetzt nicht irgendwie die Vorgabe zu sagen, ich muss da ein plaines Bild von meinem Stift oder meinem irgendwas zeigen.
Nein, das muss nicht sein. Das musst du nicht. Es sollte natürlich schon das Produkt im Vordergrund stehen.
Ja, also, das ist sowieso ja auch sinnvoll.
Wichtig. Ja, genau. Und wenn es bei manchen Sachen gibt es ja jetzt nicht, oder ist es blöd, wenn du Schrauben verkaufst, sage ich mal, in deinem Shop und dann 500 verschiedene Schraubenarten hast, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Also da würde es auch reichen, wenn du so eine Abbildung davon hättest, eine Grafik, sage ich mal, der das aber auf der praktisch die wesentlichen Merkmale der Schraube erkennbar sind. Gewindegröße oder Länge der Schraube und solche Sachen, genau.
Ja, okay. Also ich denke halt gerade auch an so Sachen wie zum Beispiel eine Vorbestellung oder auch so eine Art Wundertüte, wenn man quasi eine, also bleiben wir vielleicht wirklich bei dem Thema Wundertüte, da ist ja quasi eine Überraschung, was da drin ist. Habe ich da ein Problem oder wäre das tatsächlich okay, dass ich quasi einfach diese Wundertüte zeige?
Du kannst diese Wundertüte zeigen. Ich würde trotzdem irgendwo noch in die Produktbeschreibung packen, was drin sein könnte. Weil ich meine, also du wirst ja jetzt nicht immer alle Produkte oder alle Wundertüten mit immer neuen Produkten zusammenstellen. Ja. Das heißt, ein gewisses Grundportfolio für die Wundertüte hast du. Also würde ich sowas hernehmen, wie es könnte sich in der Wundertüte befinden, ABC.
Okay, aber ich muss jetzt nicht zwingend ein Foto von jedem Produkt machen, was dann da drin ist, sondern da würde es reichen, wenn ich quasi diese Tüte zeige. Ja. Oder ein Abbild der Tüte, eine Grafik der Tüte.
Ja.
Was ist quasi? Okay, das heißt, wir haben diese Pflicht, das quasi dem Kunden zu zeigen, mit Foto, mit den Nummern. Dann hast du davon gesprochen, dass wir Gebrauchsanleitungen und diese Themen, also wie man das Produkt nutzt und so weiter, dass man das zeigt.
Und Warnhinweise?
Ganz wichtig. Müssen diese in das Paket? Reicht es, wenn ich das in der Auslieferungsmail mitschicke? Reicht es, wenn ich es vielleicht einfach in meinem Shop im Footer unten, also ganz unten, wenn man den Shop ganz runter scrollt, was muss ich da tun?
Nein, tatsächlich muss das am Produkt, also am Produkt, in der Produktbeschreibung sein. Eigentlich müssen diese Informationen, auch die Herstellerinformationen, müssen sich eigentlich auf dem Produkt befinden, auf dem Produkt selbst. Jetzt kann man überlegen, wir nehmen einen Kugelschreiber. Wo soll das
gerade
dann
gesagt,
drauf?
Entschuldigung, ja, ich habe gerade einen Kugelschreiber hier.
Genau, also es muss dann aber beim Produkt sein. In der Produktbeschreibung müssen auch diese Informationen vorhanden sein, wenn es nicht möglich ist, dass diese bereits auf dem Produkt sind. Aber die Herstellerangaben würde der Hersteller ohnehin ja schon auf das Produkt drucken, sofern es möglich ist.
Am Produkt darfst du mir gerne auch nochmal genau. Was heißt jetzt genau am Produkt? Heißt das, bleiben wir bei diesem Kuli, ich muss jetzt hier mal so, dass man das nicht sieht. Wir bleiben bei diesem Kuli. Am Produkt heißt an diesem physischen Produkt im Paket oder heißt das am Produkt auf der Seite der Produktbeschreibung?
Beides. Also auf der Seite der Produktbeschreibung im Shop muss es stehen. Wenn es Warnhinweise gäbe, ja, weil er eine spitzige Mine hat, an der du dich ganz dolle verletzen könntest oder keine Ahnung, oder das giftige Tinte ist, die da drin ist in dem Kuli, dann muss das ganz sicher auf der Shopseite stehen, aber auch nochmal in der Verpackung vom Kuli mitgeliefert werden.
Okay, also Warnhinweise, Gebrauchshinweise oder Gebrauchsanleitungen. Also im Paket und auf der Seite. Wir haben die Kennzeichnung mit den Nummern beziehungsweise dem Foto. Und wir haben, was war das dritte, das Thema?
Überwachung oder Reaktion bei Sicherheitsproblematiken, wenn du davon Kenntnis erlangst.
Genau. Gibt es da irgendwas, was ich da vorab tun muss? Oder ist es halt einfach ein laufender Prozess, so nach dem Motto, sei halt wachsam?
Auch da wieder beides, ja. Laufender Prozess auf jeden Fall, sei wachsam, wenn du merkst oder wenn du eben aus deinen Käufern den Hinweis bekommst, dass irgendwas passiert ist, ja, oder auch von woanders, es muss ja nicht nur von den Käufern sein, auch dann musst du denken so, oh, da muss ich mal prüfen, aber natürlich auch schon zu Beginn, wenn du deine Produkte aussuchst, die du in deinem Shop verkaufen möchtest, solltest du darüber mal Gedanken machen, dass die eben sicher sind, ja. Immer wieder mit, guck, woher deine Produkte kommen, vielleicht, wenn du sie nicht selbst herstellst.
Okay. Jetzt tatsächlich nochmal zum Thema Sicherheitshinweise. Also ich habe ja, wir springen jetzt so ein bisschen in der vorher gedachten Reihenfolge, aber es passt gerade so gut. Ich habe ja wirklich also Fragen gefordert sozusagen und es kam tatsächlich sehr, sehr viel zum Thema Sicherheitshinweise, weil das natürlich was ist, gerade wenn man ein Produkt selbst herstellt. Ich meine, man kann sich ja schon irgendwie an allem verletzen. Und du hast ja gerade auch schon ein gutes Beispiel gesagt. An einem Stift kannst du dich irgendwie in der Mine verletzen. Ich meine, im blödsten Fall fällst du irgendwie, der Stift verhakt sich irgendwo und was weiß ich, du rammst dir die Hand auf oder schneidest dich am Papier oder ja, keine Ahnung. Ich sollte vielleicht auch den Kugelschreiber nicht essen. Ich meine,
Also
jetzt mal wirklich, ich überspitze es jetzt natürlich, aber wie kann ich denn, also wenn ich jetzt quasi in der Kompetenz bin, ein schönes, bleiben wir wirklich mal bei mir. Ich habe früher gehäkelte Baby-Accessoires verkauft. Ich habe da natürlich auch noch mit CE und so, war ich da natürlich sehr beschäftigt. Und da gab es ja aber schon einen sehr klaren Prozess. Da gibt es so Sets gab es da, die hat man gekauft. Dann hat man da verschiedene Reißtests und was auch immer und Abbrennen und keine Ahnung. Und dann habe ich das genauso gemacht, wie das quasi da stand. So, und jetzt stelle ich mir vor, ich mache Postkarten. So, bin da in meinem Kämmerchen und ich kann gut illustrieren. Aber mehr Kompetenz habe ich jetzt quasi gar nicht in diesem Thema Sicherheit. Das kann, also Papier ist ja wirklich was, da kann ja 1000 Sachen passieren. Natürlich sollte ich das Papier nicht essen, natürlich sollte ich mich nicht daran schneiden. Wie finde ich denn das jetzt denn raus?
Du hast gerade selbst gesagt, das sind jetzt überspitzte Angebote. Man hat so auch ein bisschen, würde ich jetzt mal behaupten oder hoffe ich, so ein bisschen ein Verstand und ein Verständnis dafür, was denn gefährlich ist. Ja, also in meinen Augen muss ich jetzt auch keine Information geben, dass ich meinen Hund nicht in die Mikrowelle stecke. Ja, das ist für mich eigentlich eine normale Sache in anderen Ländern.
Im besten Fall.
Ja, also von daher, du musst jetzt nicht wild überall, auf alles, auf Kugelschreiber, Postkarten und so weiter, Sicherheitshinweise oder Warnhinweise anbringen, wenn da überhaupt gar keine signifikanten Risiken bestehen oder entstehen. Wann du solche Sicherheitshinweise aber anbringen musst, wann die notwendig sind, ist, wenn bekannte Risiken bestehen, ja, das sind wir bei den Sachen mit Kleinteilen, ja, verschluckbare Kleinteile oder scharfe Kanten, ja, sowas. Oder wenn auch, was ist noch ein gutes Beispiel, wenn eine Verwechslungsgefahr besteht, ja, hast irgendein Nahrungsmittel, das oder irgendwas, das aussieht wie Lebensmittel.
Ich habe eine schöne Seife in Kirschenform, so als schöne kleine Kirsche und mein Kind könnte denken, oh, eine Kirsche und beißt in die Seife rein.
Ganz genau. Oder so Gummi.
Könnte sein, dass so ein Beispiel, dass so ein Beispiel bei uns zu Hause schon mal vorkam, wer weiß.
Ich hoffe, ihr habt den Hund, aber nicht in die Mikrowelle.
Nein, oh Gott, auf gar keinen Fall.
Genau, also bei solchen klaren und Risiken, also bei solchen klaren und vorhersehbaren Themen, ja, da musst du was machen, da bist du dann in der Pflicht. Aber es muss jetzt nicht auf jeder Postkarte stehen, du kannst dich an der Ecke schneiden oder die Postkarte ist aus Papier und deswegen, was weiß ich was.
Ja? Es ist halt nicht, also jetzt mal ganz blöd. Ja.
Aber ich meine, das sollte auch ein bisschen der normale Menschenverstand sagen und das ist ja auch das, was wir unseren Kindern eigentlich beibringen, wenn sie schon auf dem Spielplatz sind und halt immer den ganzen Sand und alles in sich reinstecken. Heute vielleicht nicht so viel davon. Ja, also so, ja.
Okay.
Also ich glaube, Menschenverstand, gesunder Maßstab.
Ich glaube, das ist halt schon einfach auch diese Unsicherheit, die halt einfach herrscht. Also ich kriege das schon auch sehr mit. Ich habe dann mit vielen mich auch dann nochmal weiter ausgetauscht, die dann eben die Fragen gestellt haben. Und ich glaube einfach diese Angst überall, oh Gott, und das ist jetzt nicht das Erste. Das haben wir ja schon ganz, ganz oft gehabt. Also wie zum Beispiel, wir hatten es vorher, bevor wir aufgenommen haben von der DSGVO. Das war ja auch so ein Thema. Ich weiß noch, damals kam das und ich so, oh Gott, was muss ich da alles machen und so. Und jetzt ist es halt schon, hat sich so ein bisschen beruhigt und jetzt hat man so seine Grundsachen und ja, und ich glaube,
Genau.
Genau.
Man weiß auch, was zu tun ist. Und so wird es genau. halt auch hier sein. Ja, das ist jetzt in Zügen neu. Wie gesagt, manches gab es ja schon davor über andere Richtlinien oder Verordnungen. Es ist jetzt in Zügen neu und es ist jetzt erstmal Panik, Panik. Aber immer mal durchatmen, finde ich, das ist das Wichtigste. Und sich konzentrieren, fokussieren und dann mal überlegen, okay, was verkaufe ich denn überhaupt? Und also und auch dabei überlegen, der Hersteller, wenn es nicht Sachen sind, die du selbst produzierst und verkaufst, sondern wirklich weiterverkaufst, ja, dann ist ja schon mal der Hersteller in der grundlegenden Pflicht, hier diese Warn- und Sicherheitshinweise zu geben. Ja, natürlich, wenn der das macht und du kratzt es dann von dem Produkt runter und verkaufst es so weiter, das solltest du natürlich nicht machen. Aber dann weißt du ja schon mal, da ist was, da könnte eine Gefahr vorhanden sein. Ja.
Ja, aber bleiben wir mal genau bei diesem Beispiel. Das ist ja schon sehr, sehr häufig so und das ist auch wirklich eine Frage, die ich glaube mit Abstand am meisten kam. Viele lassen ja quasi selbst designte Sachen produzieren. Zum Beispiel bleiben wir bei einer Person, fiktive Person, die einen Shop hat und Poster mit den eigenen Illustrationen bedrucken lässt, Postkarten, Tassen ja auch, also irgendwelche, ganz egal jetzt erstmal, welche Sachen mit den eigenen Designs bedrucken lassen. Wer ist denn jetzt da der Hersteller? Ist es die Druckerei um die Ecke oder von mir ist auch die große Druckerei, bei der man online bestellt, die meine Sachen da drauf druckt, die ich dann quasi einfach nur nehme und genauso verpacke und verkaufe? Oder wer ist denn jetzt da in der Pflicht und was habe ich als Shop dann noch zu tun?
Ja, das ist eine super Frage, weil da kommt es eben wieder drauf an, bist du Händler oder bist du vielleicht Hersteller dadurch geworden? Ja, zwar gibt es diese Tasse, die im Plain als Rohling oder wie auch immer jemand anderes ja getöpfert hat oder hergestellt hat. Ja. Aber stellt sich die Frage, könnte es sein, durch das, dass ich jetzt da was draufdrucken lasse und dann verkaufe in meinem Shop, dass ich dadurch vielleicht Hersteller werde? Und ich glaube, deswegen lohnt sich, dass wir da mal einen kurzen, tieferen Blick drauf werfen. Wer wird denn überhaupt als Hersteller im Sinne der Produktsicherheitsverordnung angesehen? Ja, weil das ist natürlich total wichtig, auch für deine Pflichten, die wir vorher gehört haben. Als Hersteller hast du natürlich viel höhere Pflichten, viel größere Pflichten, die du da erfüllen musst. Also deswegen, Hersteller ist eine Person oder ein Unternehmen, das klassischerweise ein Produkt herstellt oder herstellen lässt.
Jetzt gedacht.
Ja, komisch. Ja. Dann bist du aber auch Hersteller, wenn du Produkte unter deinem eigenen Namen oder deiner eigenen Marke verkaufst. Ja, das heißt, du kannst auch Produkte von jemand anderem herstellen lassen und dann unter deiner Eigenmarke verkaufen. Also dieses klassische White Labeling oder so in die Richtung. Ja, auch da wärst du dann Hersteller. Da bist du nicht mehr nur Händler. Oder, und jetzt kommt der Punkt, der in dem POD, also in dem Print-on-Demand-Business, sage ich mal, und in den Beispielen, die du gerade gesagt hattest mit Tasse, was weiß ich, Tasche und so weiter. Wenn du Produkte so veränderst, dass da neue oder veränderte Risiken entstehen könnten, auch dann könntest du als Hersteller angesehen werden. Wenn wir jetzt das Beispiel mit der Tasse nochmal aufgreifen würden, du hast eine Tasse, die an sich da jetzt, keine Ahnung, klar, wenn sie runterfällt, geht sie kaputt und du kannst dich an den Scherben schneiden, ja. Sollte ja jedem auch klar sein, außer es ist halt ein anderes Material, das nicht kaputt geht.
Aber ist das, wenn ich da ganz kurz reingehen kann, ist es dann etwas, auch wenn das natürlich jedem klar sein sollte, ist es dann... Dann muss ich es nicht draufschreiben.
Nein.
Okay.
Das ist so obvious, so offensichtlich.
Ja.
Da sind wir wieder bei, steck deinen Hund nicht in die Mikrowelle.
Ja, also genau.
Vom Level fast, ja.
Okay. Genau. Ja, weil das ist ja schon auch ein wichtiger Hinweis. Also das, weil es ist halt einfach ein Sicherheitsthema, wenn ich halt meine Tasse fallen lasse.
Genau.
Okay, aber red weiter, ich will dich nicht unterbrechen.
Nee, gar kein Problem. Und dann haben wir die Tasse und dann druckt die Druckerei, die du beauftragst von mir aus, ja, da jetzt das Design drauf, das du ausgesucht hast. Jetzt verwendet die Druckerei da aber irgendwelche Farben, die halt Chemikalien enthalten, keine Ahnung, und du fasst die Tasse an und dann passiert was, kriegst du einen Hautausschlag, keine Ahnung, also wie man dieses Beispiel jetzt so herspinnen können, dass es passt. Wenn du also zusätzliche Risiken damit in die Welt rufst, dann wirst du praktisch der Hersteller, wenn du es dann in deinem Shop verkaufst. Ja, dann bist du nicht nur der Händler. Außer die Druckerei wiederum gibt sich als Hersteller aus, was sie natürlich nicht machen wird, denke ich, weil du wirst es dann weiter verkaufen. Das ist ja in deinem Auftrag passiert. Gut, Tasse ist jetzt das Beispiel, bei einem T-Shirt ist es ganz klar, finde ich. Ja, du hast das T-Shirt, das hat eine normale Farbe, ist alles fein, brauchst du keine, die Chemikalien sind alle fein, brauchst du keinen Hinweis. Und dann lässt du es drucken und dann machst du da eine, wird es gedruckt mit einer Farbe, wo einfach was drin hat, wo Hautirritationen hervorrufen könnte. Mhm. Dann musst du den Sicherheitshinweis geben und du könntest eben dann auch der Hersteller sein oder wirst es sein, wenn du es so verkaufst. Ja.
Okay, aber bleiben wir jetzt mal bei genau diesem Beispiel. Diese Farbe von diesem Druck, der jetzt vorne zum Beispiel auf einem T-Shirt gedruckt ist. Ich habe da ja vielleicht überhaupt gar keine Ahnung, was für eine Farbe da benutzt wird oder ob da jetzt, weil es ist ja nicht bei mir in meinem Laden, in meiner Werkstatt oder was auch immer, sondern in dieser Druckerei, wo es eben drauf gedruckt wird. Und also in der Theorie, also gegebenenfalls weiß ich ja gar nicht, ob das irgendwie reizende Stoffe oder Farben und so weiter sind. Bin ich trotzdem dazu verpflichtet, einfach wenn ich etwa es dann irgendwie, keine Ahnung, mitbekommen sollte, dass ich es dann quasi mache.
Genau, es ist dasselbe, wie wenn du ein fertig bedrucktes T-Shirt irgendwo kaufen würdest und das dann weiterverkaufst, hast du ja trotzdem die Pflicht als Händler in dem Fall klarzustellen, dass du nur sichere Produkte verkaufst. Also du musst da schon etwas hinterher sein und jetzt nicht in der Druckerei um die Ecke im Keller irgendwas, wo okay, super günstig ist. Ja, komisch, warum ist die denn so günstig?
Okay, also dann gegebenenfalls einfach auch die Druckerei auffordern, mir dann eine Auflistung dieser Farbzusammensetzung irgendwie zu schicken zum Beispiel.
Zum Beispiel. Oder halt mal nachfragen, welche Farben verwendet ihr denn, beziehungsweise die Druckerei, wenn die das als Business ja macht und häufig macht, dann weiß die ja auch Bescheid. Ja, die weiß ja auch, dass sie da Pflichten haben.
Okay, verstanden.
Also, deswegen wollte ich, das will ich vielleicht nochmal klar sagen. Ja. Ein Händler kann auch Hersteller werden, das haben wir gerade gesehen, ja. Also, wenn du nämlich das Produkt unter deinem eigenen Namen dann oder unter deiner eigenen Marke verkaufst, dann bist du als Hersteller oder wirst du als Hersteller angesehen oder wenn du eben sicherheitsrelevante Änderungen an dem Produkt machst, auch dann kannst du Hersteller werden und dann treffen dich halt auch diese zusätzlichen Pflichten. Wenn du als Händler individuelle Anpassungen machst, wie zum Beispiel bedrucken mit Logos, also und es ist keine giftige Farbe oder irgendwas Komisches, dann bleibst du in der Regel auch Händler oder Händler bleibt Händler in dem Fall, genau.
Okay, und es kann aber wahrscheinlich dann auch sein, dass es pro Produkt quasi verschieden ist. Also ich habe jetzt gerade ein Beispiel, ein Shop-Beispiel in meinem Kopf. Ein Shop, der hauptsächlich Produkte verkauft mit der Marke. Also man kauft ein Notizbuch zum Beispiel einer bekannten Marke ein, die Marke A. Und in meinem Shop steht auch, das ist das Notizbuch der Marke A. Und nicht das Notizbuch von mir, sondern von dieser anderen Marke A. Große Marke, was auch immer. Und dann bin ich ja quasi nur Händler, weil ich kaufe das ein, der Marke, und die Marke steht da drauf und dann verkaufe ich es quasi weiter.
Genau.
Gleichzeitig habe ich in meinem Shop aber vielleicht auch ein paar Produkte, die in meinem Namen gefertigt wurden und die Marke ist meine Marke, also von meinem eigenen Shop. Dann bin ich in dem Fall Hersteller.
Ganz genau. Du könntest
und musst
ja
dann
auch
eben...
Genau. Du musst dann die Herstellerpflichten erfüllen. Du kannst ja von der Marke A, von der du das Notizbuch in deinem Shop verkaufst und unter Marke A auch verkaufst, kannst du ja auch sagen, hey, ich kaufe bei euch auch Notizbücher, aber ich möchte bitte, dass da Sandra Straub draufsteht und ich verkaufe es dann unter Sandra Straub. Dann bin ich für das ein und dasselbe Produkt im Endeffekt bin ich einmal Hersteller und einmal Händler.
Okay, verstehe. Einmal halt, wenn die andere Marke draufsteht, Händler, und wenn meine eigene Marke draufsteht, Hersteller.
Ganz genau.
Ja. Nicht, dass wir es jetzt durcheinander bringen und dann alle verwirrt sind. Okay, verstehe. Dann würde ich gleich zur nächsten Frage kommen, die auch super spannend ist. Ganz viele Fragen kamen auch zum Thema, wenn man denn tatsächlich etwas in Handarbeit produziert. Zum Beispiel, ich kaufe verschiedene Materialien ein und erstelle einen Ohrring. Das heißt, ich habe vielleicht den Stecker von diesem Großhändler. Ich habe die Perlen von diesem Großhändler. Und dann mache ich vielleicht auch noch mal irgendwie was weiß ich, eine Feder dran von einem anderen. Also ich kaufe verschiedene Sachen ein oder ich will eine Lampe erstellen. Dann kaufe ich das Kabel vom Baumarkt und das Holz, weil das eine Holzlampe ist, sammle ich vielleicht auch selbst. Und die Glühbirne, die bestelle ich bei einem anderen Großhändler. Das heißt, die einzelnen Teile davon bin ich ja quasi, also das habe ich ja nicht selbst hergestellt, aber ich setze es quasi neu zusammen. Wie ist es da?
Da ist es so, dass du für diese einzelnen Komponenten, die Materialien, dass du da den Hersteller nicht nennen musst, weil am Ende des Tages du eben der Hersteller bist, weil du setzt das alles zusammen und verkaufst es dann unter deinem Namen, ja, haben wir gerade gehört, dass dadurch wird die Herstellereigenschaft, sage ich mal, begründet und deswegen trägst du dann halt für das Komplettprodukt die komplette Verantwortung in Bezug auf die Produktsicherheit auch.
Und ich
Genau.
muss aber die einzelnen Hersteller der einzelnen Materialien nirgendwo
Nicht,
nennen.
nein, nein,
Also
musst
wenn
du
ich halt
nicht.
weiterhin zum bekannten Baumarkt bei mir um die Ecke gehe, um da das Kabel zu kaufen, dann ist es so, das muss ich aber nirgendwo
Genau,
hinschreiben.
genau.
Okay, das ist ja auch schon mal wichtig. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich hier alle Beispiele. Ja, okay, das habe ich. Dann haben wir das Thema Sicherheitshinweise auch sehr ausführlich besprochen. Ah, und jetzt tatsächlich eine sehr, ja, operative Frage. Wie muss ich denn solche Sachen wie zum Beispiel die Hinweise auf den Produktseiten zeigen? Muss ich das tatsächlich irgendwo als ganzen Text in der Produktbeschreibung zeigen oder würde es zum Beispiel langen, wenn ich mir eine extra Seite erstelle, da einmal die ganzen Sicherheitshinweise draufpacke und dann halt einfach da immer hin verlinke?
Das wäre natürlich eine super gute und
Wäre
wirklich voll, ja, einfache Möglichkeit. Aber leider macht da die Produktsicherheitsverordnung spielt da nicht mit. Ja, die sagt ganz klar, dass die Sicherheitshinweise direkt im Angebot, also auf der Produktseite enthalten sein müssen und eben nicht nur irgendwo verlinkt sein dürfen. Auch da, wenn man sich wieder klar macht, Schutz der Verbraucher oder der Käufer des Produktes, die gehen auf die Seite, suchen sich das aus und müssten dann nochmal irgendwo hinklicken. Das würde nicht ausreichen, weil der Artikel 19 der Produktsicherheitsverordnung, der sagt ganz klar, dass alle erforderlichen Informationen gut sichtbar und direkt auf der Produktseite verfügbar sein und
Okay.
zugänglich sein müssen. Und zwar ohne zusätzliche Barrieren wie noch irgendwo hinklicken. Ja, also das geht leider nicht. Das wäre jetzt wirklich ein pragmatischer Ansatz, weil dann könntest du, wie du schon gesagt hast, halt eine Seite mit allen
Ja.
Sicherheitshinweisen wäre super easy. Geht aber leider nicht, wird nicht von der Produktsicherheitsverordnung so vorgesehen. Ja, leider, leider nicht.
Okay. Und dann haben wir noch eine nächste Frage, die auch so ein bisschen in diese operative Umsetzung geht. Jetzt haben wir ja auch gesagt, ich muss auch diese Hinweise nochmal am Produkt, also wirklich physisch am Produkt haben, im Paket irgendwie mit drin haben. Würde es da denn lang, wenn ich sage, ich mache irgendwie keine Ahnung, mach mir so einen kleinen Flyer irgendwie und pack den einfach in jedes Paket mit rein. Jetzt auch erstmal egal, was für Produkte da drin sind. Oder muss ich für jedes einzelne Produkt so was Kleines ausdrucken oder ausdrucken lassen und dann wirklich gucken, ah, okay, der Kunde hat das und das bestellt. Da haben wir Sicherheitshinweise A und das und hier die Hinweise B und muss da irgendwie ein Riesen-Primborium und total kompliziert irgendwie machen. Wie ist das da?
Auch da wäre es natürlich wieder einfach. Du machst einen Flyer, druckst alle möglichen Sicherheitshinweise drauf und so nach dem Motto, hier, such dir aus, welches für dein Produkt passt. Auch da hörst du schon vielleicht ein bisschen raus. Nee, geht leider nicht. Also so one fits all geht nicht, sondern der Käufer muss konkret erkennen können, welche Sicherheitsrisiken bei einem Produkt bestehen. Und deswegen muss es natürlich auch dem speziellen oder entsprechenden Produkt beigefügt sein. Ja, wenn du also 5 Sachen kaufst und du hast 5 Produkte bei dir im Shop kauft und für alle 5 sind unterschiedliche Sicherheitshinweise gegeben, dann musst du halt 5 verschiedene Zettel dazu packen, außer es ist immer derselbe Sicherheitshinweis.
Genau, das wäre die Frage. Genau. Ja, genau. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich einen Shop habe, der hauptsächlich sich zum Beispiel auf Print auf Papier spezialisiert hat, und zwar in Form von, was weiß ich, einem Blog, in Form von einer Postkarte, in Form von Postern in unterschiedlichen Varianten, und jemand bestellt halt verschiedene Produkte, aber ich meine, im Grunde genommen haben alle die gleichen Sicherheitsthemen, weil es ist halt alles Papier, es ist alles Druck, es ist alles Farbe, dann würde es lang, wenn ich eins mache, wenn ja. das für alle gilt. Okay, genau. Das ist ja schon mal gut. Okay. Und dann vielleicht tatsächlich die letzte Frage, wenn ich das jetzt hier gerade überblicke. Wir haben jetzt gesagt, was ist es überhaupt? Für wen gilt's? Was muss ich denn eigentlich konkret tun? Sind hier wirklich auch nochmal in einzelne Punkte reingegangen. Aber was ist denn jetzt, wenn ich es nicht tue?
Das ist immer so... das ist schon ganz viel zu tun. Ja, irgendwie habe ich doch keinen Bock. Ich mach's doch nicht. Was passiert dann? Ja, was passiert dann? Dann würde ich sagen, kann es teuer werden, weil es kann ein Bußgeld verhängt werden. Ja, und das ist kann 10.000 Euro oder bis zu 10.000 Euro betragen, oder bei größeren Verstößen kann es auch bis zu 100.000 Euro sein. Ja, also das ist nicht ganz ohne, würde ich jetzt mal behaupten. Und der Klassiker, was passiert? Ja, es ist immer dasselbe bei uns ja im Online-Business auch, ja. Was passiert, wenn ich irgendwas nicht beachte? Auch bei der DSGVO sind wir ja da so unterwegs, oder beim Wettbewerbsrecht beim Urheberrecht, sorry. Was passiert dann? Bußgeld, Abmahnungen von Mitbewerbern könnten ins Haus hageln. Also das sind immer die 2 Schwerter.
Und Bußgeld heißt aber auch, dass es quasi irgendjemand, entweder ein Mitbewerber oder, also es gibt ja leider tatsächlich auch einfach Menschen, die andere Shops oder andere Online-Business, wie auch immer, Betreiber einfach googeln und nachgucken, okay, machen die alles, und dann kommt es quasi von denen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Staat quasi sagt, so, jetzt gucken wir uns mal so ein paar Etsy-Shops an oder so ein paar Online-Shops, sondern es muss schon ein konkreter, ja,
an eine Beschwerde sein.
Genau.
In die Richtung. Jein, also das kann es auf jeden Fall sein. Es kann ein böser Mensch sein oder ein Mensch sein, der dir nicht gut gesinnt ist, vielleicht so gesonnen ist, sorry. Es kann aber auch eine Behörde sein, die da vielleicht aufmerksam darauf wird, wenn da bei der Verbraucherschutzbehörde Verbraucherschutzzentrale Beschwerden eingehen und die dann einen Blick darauf wirft. Genau. Spannend, also das kann schon auch sein. Dann ist natürlich auch vielleicht, um die Liste nochmal abzuschließen, sobald du natürlich davon Kenntnis erlangst, dass die Produkte, die du da in deinem Shop verkaufst, nicht sicher sind, dann darfst du die Produkte nicht weiter vertreiben. Also da muss ein Verkaufsstopp her. Und ich hatte es in einem anderen, im Zusammenhang bei einer anderen Frage schon angesprochen. Es besteht natürlich für dich immer auch als Händler ein gewisses Haftungsrisiko. Ja, also es soll jetzt gar nicht so Angst auslösen, aber dessen muss man sich natürlich immer bewusst sein. Ja, wenn dann irgendwelche Schadensfälle entstehen, dann bist du halt eventuell, außer das ist natürlich auf Seiten des Herstellers verbaselt worden, ja, aber auch verantwortlich, weil du darfst, wie schon ganz am Anfang gesagt, eben nur sichere Produkte in den Verkehr bringen. Das ist in dem Sinne als Händler, als Online-Shop-Betreiber deine oberste Pflicht, nur sichere Produkte in den Verkehr zu bringen.
Okay. Ich würde sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort, Sandra. Gibt es denn, also meine Fragen sind beantwortet, die Fragen, die ich gesammelt habe, ich habe es jetzt von A bis Z durchdrungen. Gibt es denn sonst noch irgendwas, wo du jetzt sagst, oh, da sind wir irgendwie gar nicht drauf eingegangen oder irgendwas, was du noch final nochmal mitgeben würdest? Oder sagst du, nee, also eigentlich sind wir durch. Wir haben von
Also,
A bis Z alles gesagt.
das würde ich jetzt mal sagen oder behaupten, wir haben das von A bis Z geklärt, aber das ist so eine Sache, die entwickelt sich auch ein bisschen. Ja, das startet jetzt in dem Sinne neu und man muss einfach auch gucken, was dann in der Folgezeit passiert, weil es sind ja natürlich jetzt noch keine, gibt es noch keine Rechtsprechung, weil es keine Verstöße gab, wie
Gibt's
auch immer.
ja,
Man muss
logischerweise,
einfach
ja.
dranbleiben und vielleicht machen wir einfach in einem Jahr nochmal einen Podcast-Termin aus und dann können wir die News dazu besprechen. Aber das ist einfach auch von der Seite, von der rechtlichen Seite aus so ein bisschen Work in Progress.
Voll gut. Du hast mir jetzt so eine krasse Vorlage gegeben und zwar Achtung dazu. Es ist ja schon auch immer so, dass gerade im Thema Sicherheit, im Thema Rechtsprechungen, das ja nie so ist, dass es heute genauso ist wie in einem Jahr, sondern es gibt einfach neue Rechtsprechungen, es gibt dort noch mal andere neue Gesetze. Und deswegen bist du ja nicht nur heute hier im Podcast, sondern auch als Experte bei mir in der Online-Shop Academy. Die Online-Shop Academy ist ja mein 6-Monats-Gruppenprogramm für Online-Shops, die wachsen möchten. Und weil da das Rechtliche einfach super, super, super essentiell ist, weil natürlich es nichts bringt, wenn man einen Online-Shop hat, der super gut aufgestellt ist, der SEO-optimiert ist, der Umsatz macht, du gehst vielleicht auch in eine Vollselbstständigkeit, du stellst vielleicht deine ersten Mitarbeiter ein und dann bist du aber rechtlich so lückenhaft aufgestellt und weißt da gar nicht diese aktuellen Rechtsprechungen und dann wirst du abgemahnt und dann ja, bringt dir das alles nichts, das, was du alles die Monate und Jahre vorher eben aufgebaut hast. Deswegen bist du eben auch ein Teil von der Online-Shop Academy und wir starten da im Februar in die nächste Runde. Und da kann man sich aktuell auch schon auf die Warteliste setzen, damit man da den Start nicht verpasst. Und genau, ich packe die Wartelisten-Anmeldeseite unten in die Shownotes. Da kann man sich einfach ganz unverbindlich draufsetzen und dich dann auch in der Online-Shop Academy nochmal direkt mit Fragen löchern und dir Fragen stellen. Und darüber hinaus bist du natürlich auch online zu finden. Also du bist ja, und das feiere ich ja immer sehr, nicht nur in deiner Kanzlei ganz steif, wie haben wir es gesagt, mit dem Blüschen, mit dem weißen Blüschen, sondern du bist ja online auch super aufgestellt. Magst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, wo man dich findet überall?
Ja, also erstmal, ich freue mich total, dass ich dabei sein darf.
Ja.
Das macht so viel Spaß.
Ja.
Ich bin nicht im weißen Blüschen. Ich weiß, ihr seht mich jetzt nicht, aber wenn ihr mal bei mir auf meinem Instagram-Account vorbeischaut, das ist so die Hauptplattform, würde ich jetzt mal sagen, unter LSS Anwaltskanzlei, da findet ihr einiges von mir zu Themen, Recht, Datenschutz, also zu meinen Themen eben. Mhm. Und da erkennt ihr, glaube ich, auch ganz schnell, dass ich jetzt nicht die typische Anwältin im weißen Blüschen bin. Genau, also schaut da gern vorbei, folgt mir gern dort, das würde mich auch mega freuen.
Voll, voll gut. Dann, liebe Sandra, würde ich sagen, ich danke dir so sehr, dass du heute hier komplett den rechtlichen Teil übernommen hast, unsere ganzen Fragen beantwortet hast, uns da vielleicht auch so ein bisschen Sicherheit noch mehr gegeben hast. Und danke dir und wünsche dir einen schönen Tag.
Vielen Dank, super, super gerne. Dir auch.